Mose, heißt es in Kapitel 1, Vers 26, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Die Schöpfungsgeschichte des Menschen wird dann nochmal ausführlicher erzählt. Das ist dann das, wo es dann, dass Gott einen Garten schuf, das Paradies, in den der Mensch reingesetzt wird. Das ist dann diese Geschichte mit dem, dass Gott seinen Lebensatem reingibt. Wenn man sich die Schöpfungsgeschichte anguckt, dann ist die Schöpfungsgeschichte eine geniale Konstruktion in den ganzen Aussagen, die da drin stecken. Wenn man sich zum Beispiel die 6 Schöpfungstage anguckt, dann wird in den ersten 3 Schöpfungstagen das jeweilige Haus gebastelt und in den Schöpfungstagen 4, 5 und 6 kommen dann die Bewohner in diese Häuser rein. Also zum Beispiel im ersten Tag wird hell und dunkel geschaffen und am 4. Tag werden dann Sonne und Mond geschaffen. Also und so weiter und so fort. Und wenn man sich die Schöpfungsgeschichte anguckt und dann diese Schöpfungsgeschichte, wie die Bibel sie erzählt, neben Schöpfungsmythen der Völker stellt, wie wird denn wo die Welt geschaffen und wie wird sich das vorgestellt und alles, dann gibt es da eine Sache immer wieder, die irritiert, und das ist diese Passage, die ich gerade vorgelesen habe. Dass es einen Schöpfergott gibt, der sagt, das Allerbeste, was diese Schöpfung zu bieten hat, ist der Mensch. Nichts ist dem gleich. Das wird zum Beispiel so ausgedrückt, indem bei den ersten 5 Schöpfungstagen Gott immer sagt, und siehe, es war gut. Jedes Mal so am Ende des Tages guckt er sich sein Tagwerk an und sagt, es war gut. Am Ende des 6. Schöpfungstages, an dem der Mensch geschaffen wurde, sagt Gott, und siehe, es war sehr gut. Aber noch viel schärfer ist es, wenn wir sehen, wie die Bibel insgesamt über Gott redet. Wir haben das gerade in diesem Lied so ein bisschen, unsere Sprache ist da so ein bisschen merkwürdig. Ne? Wenn wir ganz große Sachen sagen wollen, dann sagen wir sie gerne als Verneinung. Ja? Unbeschreiblicher. Ja? Ich weiß nicht, welche Emotionen das bei euch auslöst, ne? Aber ich finde, das ist so ziemlich die verkopfteste Art und Weise, irgendwie anzubeten über diese unfassbarer und nie vergehender und was weiß ich oder sowas. Ne? Das haben wir irgendwie von den Griechen gelernt, die fanden das auch immer ganz prima. Und es ist ja auch irgendwie so, dass wir es als positive Begriffe manchmal ganz schwer sagen können. Also wie wollen wir das denn sagen, wer Gott ist? Und wir reden manchmal so um Gott herum, weil ihn im Zentrum zu beschreiben uns wirklich schwer fällt. Er ist unbeschreiblich. Er ist unbeschreiblich. Und dann kommt Gott und sagt, lasst uns Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Also man könnte das noch ein bisschen präziser eigentlich übersetzen mit, das uns gleicht. Also das geht noch weiter. Also die Begrifflichkeit, die hier drin ist, ist nicht das Gleichheitszeichen der Mathematik. Aber es ist, wenn man den Menschen sieht, dann sieht man etwas von Gott. Also es wäre auch eine Antwort für so eine Kinderfreizeit. Ne? Wir lernen ja irgendwie im Laufe der Zeit, uns irgendwie so unser Image zu machen und wie wir so erscheinen wollen und wie wir so wirken wollen und das ganze Ding oder so. Und da sind Kinder einfach sehr roh. Und das ist gut, weil es deutlicher widerspiegelt, wer Gott ist. Denn Gott spiegelt sich in Menschen wieder. Er spiegelt sich in fiesen Vorgesetzten wieder. Er spiegelt sich in freundlichen Nachbarn wieder. spiegelt sich in Porsche-Fahrern wieder. Na, Gott ist sich nicht zu schade, sich in jedem Menschen widerspiegeln zu lassen. Es gibt Leute, die radikalen Tierschutz betreiben, die ganze Zeit in Amerika darauf dringen, dass man den Menschenaffen Menschenrechte zuspricht. Und das ist also vom Gedanken her ist das total konsequent, weil es, wenn wir sagen, dass die ganze Welt aus Zufall heraus entstanden ist, dann sind wir nichts Besseres als ein Menschenaffe. Und der Menschenaffe ist eigentlich auch nichts Besseres als ein Schwein. Und das Schwein ist eigentlich auch nichts Besseres als ein Kaninchen. Ich kann die Liste weiterführen. Irgendwo zieht dann jeder irgendwo seine Linie. Aber eigentlich ist es konsequent. Dass wir anders vom Menschen denken, haben wir aus diesem Buch. Haben wir aus der Bibel. Dass wir den Menschen als etwas sehen, was absolut einmalig ist. Dass wir den Menschen als etwas unendlich Kostbares ansehen. Das wissen wir aus der Bibel. Und es gibt viele Gegenentwürfe dazu. Man könnte sagen, so eine die Natur. Na, also die Natur ist super, bevor der Mensch kommt. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Die Sicht der Bibel ist, dass es erst perfekt ist, wenn der Mensch da drin ist. Es ist nicht die Sicht der Bibel, dass Könige oder Popstars oder ne, dass die irgendwie perfekt sind und alles andere soll sich wie Planeten um die Sonne bewegen. Nein, jeder Mensch ist ein Abbild Gottes. Mit einer Einschränkung. Nämlich hier heißt es in Vers 27 am Ende, und Gott schuf sie als Mann und Frau. Das war jetzt gerade eine Spinne. Und Gott schuf sie als Mann und Frau. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Gott, das erkläre ich jetzt nicht ausführlich, Gott ist in Gemeinschaft mit sich selbst. Das, was die Theologen dann irgendwann mal am Ende von lächerlichen 200 Jahren Nachdenkensarbeit so formuliert haben, dass Gott dreieinig ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, also irgendwie besteht Gott aus dreien, aber die drei kann man nicht voneinander trennen, die drei sind aber auch nicht völlig gleich. Und also ich kann das gar nicht so beschreiben, wie das die Leute können, die da 200 Jahre drüber nachgedacht haben. Am Ende haben sie das alles zusammengepresst in einen Begriff, Trinität oder Dreieinigkeit. So haben wir es versucht, ins Deutsche irgendwie reinzukriegen. Gott ist mit sich selbst in Gemeinschaft und deswegen schafft er den Menschen als Gemeinschaft. Er schafft ihn als Mann und Frau. Er schafft ihn in einer Beziehung zueinander. Deswegen ist Gemeinde auch nicht einfach so ein Zweckbetrieb, um zu sagen, okay, jeder von uns ist auf dem Weg der Optimierung seines Lebens mit Gott und dazu hilft mir Gemeinde, in welcher Form auch immer, sondern dass wir miteinander Leben teilen, dass wir miteinander Zeit teilen, Gemeinschaft teilen, Herzen teilen, Probleme teilen, Nöte teilen, Freude teilen. Das ist ein Teil unserer Ebenbildlichkeit Gott gegenüber. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, alleine zu sein. Alleine ist aber auch nicht erschöpft in einer Ehebeziehung oder irgendwie sowas, sondern es geht immer darum, dass wir in Gemeinschaft leben. Und diese Gemeinschaften können dann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Die letzten beiden Sonntage, wo ich hier gepredigt habe, habe ich über Prioritäten geredet. Und wer will, kann sich das ja nochmal anhören oder so, ne? Ich will bewusst diese kleine Reihe über Prioritäten darüber reden. Nichts ist so kostbar wie ein Mensch. Nichts ist so kostbar wie Menschen. Wir befinden uns in einer Gesellschaft, die wie jede Gesellschaft, die Schönheit von Menschen versucht irgendwie zu relativieren. Es gibt einen Druck, der sagt, wichtig ist, dass du dich schick kleiden kannst. Wichtig ist, dass du Besitz hast, der irgendwie sich um dein Leben herum gruppiert. Wichtig ist irgendwie dein Lebenslauf, deine Vita. Wichtig ist, so viele Dinge, die Leute an uns sehen, beobachten, die man zählen kann, die man messen kann, die Titel, die wir irgendwie aufeinander häufen können, die Abschlüsse, die wir irgendwie so beieinander sammeln. Und dann kommt Gott und er sagt, so wie du bist, Mensch, bist du ein Abbild von mir, zusammen mit den anderen. So wie du bist, bist du ein Abbild von mir. Und das interessiert mich erstmal nicht, was du kannst. Mich interessiert das erstmal nicht, wozu du in der Lage bist. Mir geht es nicht um dein Hirn, mir geht es nicht um deine Kraft. So wie du bist, bist du gut. So wie du bist du gut. Das hat ja Konsequenzen gehabt. Vor kurzem ist ein Post gekommen von Johannes Hartl, der das Gebetshaus in Augsburg macht und der eine Gruppe besucht hat, wo ehemalige Muslime anderen Muslimen das Evangelium erklären. Und dann schreibt er davon und so. Und er schreibt davon, dass es für viele Muslime total irritierend ist, dass sie in ihren muslimischen Nachbarländern nicht annähernd die Hilfe bekommen, die sie im christlichen Abendland bekommen. Es irritiert sie. Und natürlich ist das normal, weil in unserer Bibel etwas drinsteht über den Wert von Menschen, der in seiner Radikalität eine Riesenherausforderung ist. Wir halten jedes Leben für lebenswert. Jedes. Wir halten jedes Leben für unterstützenswert. Wir halten jedes Leben für umarmbar. Es gibt für uns nicht, dass man sagt, naja, da ist jemand jetzt zu alt und so richtig trägt er eigentlich zur Gesellschaft nichts mehr bei. Lass ihn uns möglichst lautlos entsorgen. Gesellschaften haben das immer so getan. Es war immer normal, dass Leute irgendwie im Laufe der Zeit weniger und weniger bekommen. Es gibt viele tribale, also stammesmäßig organisierte Strukturen, wo es völlig normal war, dass alte Leute sich irgendwann mal abgesondert haben von der Gemeinschaft, um zu sterben. Das war normal, weil sie waren ja nicht mehr wertvoll für die Gemeinschaft. Aber das ist ja genau der Punkt, den die Bibel sagt, darum geht es doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass du einen Wert hast für die Gemeinschaft. Wenn du hier bist, dann ist es nicht wichtig, dass du hier mitarbeiten kannst. Herzlich willkommen zur Mitarbeit, aber das ist nicht das Wichtige. Du schaffst deinen Wert nicht aus dem heraus, was du tust, sondern dein Wert ist, dass du eine Widerspiegelung Gottes bist. Wir haben das vorhin in dem Kinderlied gesungen, dass bevor wir geboren worden sind, hat Gott unseren Namen gekannt, hat uns vor Augen gehabt. Die Bibel sagt, dass bevor ein Tag von uns war, alle unsere Tage vor ihm offenbar gewesen sind. Er sieht in uns das komplette Ding und kommt damit offensichtlich zurecht, zumindest besser als wir selber mit uns in aller Regel. Jesus drückt das mal ein bisschen anders aus, aber da kommt auch gut was rüber von dem, was hier gesagt wird. Markus Evangelium Kapitel 8. Und es ist wichtig, dass man so ein bisschen den Zusammenhang hat, deswegen fange ich ein bisschen davor an, Vers 31. Danach begann Jesus den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn, er selber, vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagt ihnen das ganz offen. Wer die Bibel ein paar Mal gelesen hat oder das Neue Testament ein paar Mal gelesen hat, dem wird irgendwann mal aufgefallen sein, dass es diese Leidensankündigung Jesu so in so einem Dreier-Set gibt. Das ist hier die erste und dann kommt irgendwann die zweite und die dritte und das begegnet uns in mehreren Evangelien. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagt er, hinter mich an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Jesus geht hier einen Weg, der eben Jesu Weg ist. Um unsertwillen. Jesus stirbt für unsere Schuld. Hier redet er das erste Mal in dieser radikalen Offenheit darüber. Bis es dann verstanden wurde, sind auch nach Jesu Tod und Auferstehung noch Jahre vergangen. Aber so langsam blättert es sich auf. Und direkt im Anschluss an diese, dazu bin ich gekommen, ne? Vers 34. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Das Kreuz auf sich nehmen ist ja zur Redensart in Deutschland genommen. Nur jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen und so. Ne? Im Zusammenhang des Neuen Testamentes ist diese Redensart im Deutschen Quatsch. Denn im Zusammenhang des Neuen Testamentes heißt ein Kreuz tragen, dass ich auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte bin. Hier trägt jemand seinen Galgen. Hier trägt jemand seine Guillotine. Hier trägt jemand seinen elektrischen Stuhl oder seine Giftspritze. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Also Jesus redet hier von radikalem Loslassen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht, Evangelium, Angelion, die Nachricht, deswegen Engel, das ist der, der die Nachrichten bringt, Angelion, die gute Nachricht, und wir haben dann Evangel, also aus dem EU haben wir EV gemacht, Evangelium, und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will es dann zurückkaufen? Jesus sagt, du bist unendlich kostbar. Unendlich kostbar. Egal, was man dir bietet für dein Leben, lass es dir nicht abkaufen. Egal, was man dir bietet. Lass es dir nicht für Geld abkaufen, lass es dir nicht für Sex abkaufen, lass es dir nicht für Macht abkaufen. Lass dir dein Leben nicht abkaufen. Hier in Vers 36 redet er von der ganzen Welt. Das ist schon ein Preis, ne? Und da sagt Jesus selbst, das ist es nicht wert. Wenn du die ganze Welt dafür kriegen würdest im Tausch, das ist es nicht wert. Jesus wendet hier in aller Radikalität dessen an, was wir im Alten Testament, was wir in der Schöpfungsgeschichte und über das Alte Testament lernen, über die Sicht, die Gott auf Menschen hat. Menschen sind unendlich kostbar. Du bist unendlich kostbar. Gehe auch entsprechend damit um. Du sollst nicht mit den Achseln zucken, wenn es um dich geht. Du bist Gottes Ebenbild. Vers 38, die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn, ich selber, keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt, wiederkommt, müsste man da sagen. Das ist ein merkwürdiges Evangelium. Jesus sagt, ich biete dir an, dein Leben zu verschenken an Gott und im Gegenzug das Leben von Gott zu bekommen, das für dich da ist. Und er sagt, du hast dieses eine Leben, verschenk es nicht, verkauf es nicht an irgendetwas anderes, an nichts anderes. Lass das nicht zu, dass dein Leben geklaut wird von wem oder was auch immer. Das hat Konsequenzen gehabt in der Geschichte. Christen haben irgendwann Altersheime entwickelt, weil sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass die alten Leute einfach verhungern und sterben. Christen haben irgendwann angefangen, sich um Behinderte zu kümmern, sich um Blinde zu kümmern. Für Christen ist das nicht unnormal, dass man sagt, wir kümmern uns um Leute, die aus Syrien oder sonst wo hierher kommen, obwohl sie noch nicht mal unsere Familienangehörigen sind. Für viele andere Kulturen ist das ungewöhnlich. Und wenn es in anderen Kulturen anders gelebt wird, dann häufig, weil sie es vom Westen gelernt haben. Und es ist nicht am Westen, ich nehme jetzt mal als einen der Vertreter schlechthin Immanuel Kant, es liegt nicht am Westen, sondern es liegt an den christlichen Wurzeln unserer Kultur. Da haben wir etwas gelernt über den Menschen. Etwas, was wir im Moment gerade wieder verlernen. Die ganzen Diskussionen über lebenswertes und unwertes Leben fangen ja wieder neu an, weil das Christentum sich mehr und mehr verabschiedet aus dem Fundament unserer Gesellschaft. Mir geht es jetzt hier nicht um so eine politische Geschichte. Ich möchte euch darauf hinweisen, wie Gesellschaft versucht, auch dein Denken irgendwie zu beeinflussen. Dir hinterrücks erklärt, es geht um deine Leistung. Und das stimmt nicht. Du bist mit Hartz IV genauso viel wert wie mit dem Spitzensteuersatz. Kein Cent mehr, kein Cent weniger wert vor Gott. Du bist Gottes Ebenbild. Und wenn wir sagen, kein Cent mehr und kein Cent weniger, dann ist das Bild schon völlig falsch, weil Geld so dermaßen wertlos ist. Geld ist nur Zeug. Die Bibel ist an dieser Stelle sehr scharf. Jesus ist an dieser Stelle sehr scharf. Er sagt, egal was sie dir bieten, gib dein Leben nicht weg. Und egal was sie uns bieten, wer immer sie sind und wer immer auch uns ist, wir wollen Menschen nicht verloren geben. Wir wollen Menschen nicht verloren geben. Und das, glaube ich, meint tatsächlich alle drei Ebenen. Das meint die rein physische Ebene. Es meint tatsächlich dieses Helfen, dass das Leben von Menschen erhalten bleibt. Ob das nun Hungerhilfe ist, ob das der Aufbau von Gesundheitswesen ist, ob es das schlicht und ergreifend das Verteilen von Entwurmungsmitteln ist in den Ländern, in denen das sonst nicht so finanziell klappt. Das rein physische Halten ist ein Werk Gottes. Ein gutes Werk. Bin immer so ein bisschen irritiert, wenn man sagt, es werden zu viele Kinder geboren in der Welt, dann denke ich immer so, ja, das mag sein, dass hier in Deutschland zu viele Kinder geboren werden, das kann ich nicht beurteilen. Aber wer bin ich denn zu sagen, dass es irgendwie, dass ein deutsches Kind irgendwie gut geboren ist und ein Kind in Somalia geboren ein schlechtes Kind ist oder eins zu viel ist oder irgendwie sowas. Was für eine Sichtweise ist das? Skurril. Skurril. Wir wollen Menschen seelisch erhalten. Es ist uns wichtig, dass Menschen sich wohlfühlen in sich. Es ist uns wichtig, dass Menschen begreifen, dass sie kein Abfall sind, kein Dreck sind, dass sie kein Bodensatz sind oder was auch immer. Kein Mensch ist das. Kein Mensch ist das. Niemand. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie so ein bisschen vermitteln können in unserem Miteinander, dass da, wo Leute eine Zeit lang mit uns mitgehen, dass sie etwas davon erfahren, dass sie wertvoll sind. Auch wenn sie in vielerlei Hinsicht Mist machen, in vielerlei Hinsicht versagen, in vielerlei Hinsicht Dinge nicht gebacken kriegen, nicht schaffen. Manche von uns würden sich wünschen, bessere Ehemänner zu sein oder bessere Eltern zu sein oder bessere Kinder zu sein. Manche von uns würden sich wünschen, bessere Freunde zu sein. Und wir scheitern. Immer wieder und ständig. Aber so ist es. Ändert das was an unserem Wert? Nein, gar nichts. Und wir wollen, dass Menschen geistlich nicht verloren gehen. Physisch, seelisch, geistlich. Wir wollen, dass Menschen geistlich nicht verloren gehen. Deswegen können wir das nicht gegeneinander ausspielen. Wir können nicht sagen, na, das eine, Hungerhilfe, das ist wichtig und missionieren können wir dann auch noch irgendwann mal. Oder umgekehrt, missionieren ist wichtig und wenn wir da alles machen, was wir können, dann kann man sich auch mal um die Hungerhilfe kümmern oder so. Nein, ich glaube, dass es an dieser Stelle auch verschiedene Berufungen gibt und auch einen verschiedenen Herzschlag gibt, dass jeder von uns verschiedene Sachen hat, wo er sagt, so wo ist mein Teil, Menschen zu dienen? Aber was nicht sein kann, ist, dass wir uns aus diesem Ding rausbewegen und sagen, naja, mir sind Menschen nicht so wichtig. Das geht eben nicht. Wenn wir über Prioritäten reden, dann reden wir davon, dass Menschen vorgehen. Das, was sehr radikal in der Bibel ist, ich habe die Bibelstelle jetzt hier nicht nochmal rausgesucht. Jesus wird mal, also die Familie von Jesus erfährt, dass Jesus zwischendurch, weil so viele Leute um ihn herum sind, nicht zum Essen kommt. Ja? Ja. Der arme Junge. Ne, könnt ihr euch vorstellen. So, ne? Also kommt Maria mit den Brüdern Jesu und will ihn zurechtweisen und will ihn wieder zurechtbringen. Ne? Wie das so ist. Mutti kommt und sagt, jetzt ist mal Schluss. Ja, wenn du es nicht mehr schaffst, regelmäßig zu essen, dann ist es der falsche Beruf. Hör mal auf, hier als Heiland der Welt unterwegs zu sein. Ne, das ist das Setting. Und in dem Setting sagt Jesus, meine Familie sind die, die meinem Vater im Himmel nachfolgen. Das sind mir meine Mutter und meine Geschwister und so weiter. Jesus zerbricht dieses Familiending total. Und wir fahren an dieser Stelle einen Doppelweg, an dem wir wirklich kämpfen müssen. Wir hatten unsere Kinder in zwei verschiedenen Grundschulen. Die eine war in Eilbek und da waren verhältnismäßig viele Kinder auch so mehr im also Richtung innerstädtischer Bereich. Das war so ein Drittel gut bürgerlich und zwei Drittel nicht so gut bürgerlich. Und das war verhältnismäßig direkt so auf dem Schulhof und irgendwie so. Ne? Und dann sind wir umgezogen nach Basbüttel und unser Jüngster, der war dann in Basbüttel auf der Grundschule. So vorortmäßig. So einheimisches Laubgewächs, kleinwüchsig im Vordergarten. Ja, ihr ahnt so ein bisschen, was ich beschreiben will. Was wir da erlebt haben, ist, dass da alle immer das Beste wollten. Aber alle wollten eigentlich nur das Beste für ihr eigenes Kind. Da hatte ich Klassenversammlungen, da hätte ich im Strahl kotzen können. So dieses alles auf einer ganz netten Ebene, die waren alle nett, die waren alle prima, die waren alle positiv, aber die haben mit netten Worten aufs Übelste gekämpft für ihr ganz eigenes Kind. Wir sind Christen, wir dürfen das nicht. Wir haben eine Verantwortung für alle Menschen. Das heißt ja nicht, dass wir unsere Kinder vernachlässigen sollen. Ne? Weil Gott hat uns als Vater und Mutter zu Kindern gestellt, damit wir und so weiter. Ja, wir gehen da so einen Doppelweg. Ja, das sind unsere Kinder, für die haben wir auch Verantwortung. Nicht nur erzieherische Verantwortung, sondern ne, die sollen von uns auch Liebe kriegen und so. Ne? Aber nicht nur unsere Kinder. Deswegen leben wir als Gemeinde so ein Konzept zu sagen, ne, ein paar Leute von uns fahren eine Woche auf so eine Kinderfreizeit, ein paar andere Leute kümmern sich um so ein großes Spielplatzgelände. Also das ist ja nicht nur Spielplatz, da gibt's auch noch ein paar Bereiche für Erwachsene. Na so, na, aber deswegen fahren wir sowas. Und es kommt aus einem Menschenbild heraus, das uns zutiefst wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen total aufpassen, dass wir nicht werden wie unsere Nachbarn. Also wir können ein paar nette Sachen von unseren Nachbarn lernen, aber es gibt so ein paar Sachen, da sollten wir aufpassen. Es geht nicht um mich, ich, mir, meiner, mich und so weiter. Oder unsere Familie, unsere kleine Zelle. Wenn es um Prioritäten geht in deinem Leben, und deine Prioritäten spiegeln nicht wider, dass Menschen unendlich kostbar sind, dann ist mit deinen Prioritäten was falsch. Wenn die einzigen, die davon gut haben, dass du auf der Welt bist, deine eigene Familie ist, dann sortier deine Prioritäten neu. Mach's anders. Ich bete mit uns. Vater, nach dir ist alle Vaterschaft benannt im Himmel und auf Erden, so sagt es dein Wort. Und wir wollen nicht Fürsorge aus uns heraus produzieren, sondern wir sind angewiesen auf dich. Wir wollen dir unser Herz anbefehlen, unsere Hartherzigkeit anbefehlen, unsere Faulheit und unseren Egoismus. Wir bitten dich, dass wir immer wieder neu davon erfasst werden, dass du uns liebst und dass wir so auch freigesetzt werden, Menschen zu lieben aus unserem vollen Herzen heraus. Bei allem, was Menschen antun, wollen wir dich bitten, dass von uns Heilung ausgeht. Und Segen ausgeht. Öffne uns die Augen für Menschen. Wir bitten dich, dass wir die Bedienung an der Kasse, den Nachbarn, den Arbeitskollegen mit Liebe segnen. Wir bitten dich, dass wir nicht Besitz, Geld, Ansehen, eintauschen gegen unsere Seele, eintauschen gegen unser Leben. Wir wollen unser Leben dir schenken, im Vertrauen darauf, dass das Wahre und Echte und Wirkliche von dir kommt. Du kennst die Angst unseres Herzens zu verlieren bei dem Ganzen. Du kennst die Furcht unserer Seele, zu kurz zu kommen. Das alles legen wir vor dir nieder und wir bitten dich, erbarm dich über uns. Amen.